drei
wollen Durchblick.
Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
Martin Moder, Molekularbiologe.
Hallo, ihr lieben Leute. Martin Moder hier. Es wird heute um ein Thema gehen, mit dem ich mich zwangsläufig ein bisschen habe auseinandersetzen müssen, weil ich die Eigenschaft habe, mich oft zu Corona-Dingen zu äußern. Das Thema ist Hass im Netz.
Oh, 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 oh. Ein großes Thema.
Ja, und wie ein großes Thema. Wie geht's euch so damit? Wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet. Ihr kriegt gar nicht so viel Hass. Das ist ja, merkwürdig.
Naja, das musst du jetzt divergiert sehen, wie das so schön heißt.
Was heißt das? Divergiert?
Naja, geteilt.
Ah,
geteilt. Unterteilt. Divergiert ist doch das richtige Wort, ja?
Ich denke.
Ja, ich auch. Gut. Das klingt auf jeden Fall gut. Also, man muss es in verschiedenen Bereichen sehen. Schau, wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich auf Instagram bekomme und auf Facebook bekomme, und da kommen relativ viel an Kommentaren oder auch sehr viel an Zuschriften hinein, dann ist das, erlebe ich nicht das, was man Hass nennen könnte, sondern genau das Gegenteil. Ich muss ehrlich sagen, in 4 Jahren habe ich eine einzige homophobe Äußerung miterlebt.
Ja.
Zum Thema Impfung, weil der Michi und ich ja auch diese Impfspots, bei den Impfspots dabei waren, wo wir uns dafür ausgesprochen haben, habe ich überhaupt keine negative Reaktion bekommen. Und sonst, ja, aber das ist vielleicht, das ist kein Hass, sondern ist vielleicht ist jemand nicht einer Meinung mit mir. Das ist die eine Sache. Aber jetzt gibt es eine andere Sache. Und das sind zum Beispiel Kommentare, die zu Artikeln oder die zu sonst etwas, zu Interviews oder sonst etwas abgegeben werden können, in denen ich entweder ein Interview eben gegeben habe oder die über mich berichten. Und da muss ich jetzt gestehen, ich würde das nie in meinem ganzen Leben anschauen. Denn vor ungefähr, das liegt schon lange jetzt zurück, 15, 16, 17 Jahren, gab es Artikel, wo jemand ziemlich gegen mich losgegangen ist. Und da habe ich einmal auf diese Kommentare geschaut und war dann 3 Wochen lang deprimiert und außer Gefecht gesetzt, weil ich es nicht fassen konnte, mit welcher Aggression die Leute vorgehen. Und das ist eine Zeitung gewesen, die bei uns als Qualitätszeitung bezeichnet wird, was mich doppelt erstaunt hat, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt, weißt du, Hass, da gibt es ja auch eine andere Form. Die liegt jetzt schon etwas weiter zurück, als Internet noch nicht so ein großes Thema war. Als ich begonnen habe zu schreiben, da habe ich wirklich einen Gegenwind erlebt. Ich weiß nicht, ob man ihn als Hass nennen kann. Aber da bin ich von gewissen Kreisen rund aus der Buchwelt und so abgekanzelt worden und so abgeurteilt worden mit einer Aggression. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Das ging ja so weit, dass die Leute ja immer behauptet haben, ich hätte, weiß ich nicht, 7 Angestellte, die meine Bücher schreiben. Oder die beste Geschichte war, ich habe ein Computerprogramm mir entwickeln lassen, in dem ich nur den Titel eingebe und noch etwas und das entwickelt dann die fertige Geschichte.
Also das wäre was.
Puh. Jeder wünscht sich so etwas und ich wäre froh.
100 Jahre deiner Zeit voraus.
Ja, genau. Ja. Aber okay, das war nicht gerade angenehm. Jetzt halte ich hier einen Monolog im Moment, aber okay. Was ich gelernt habe, ist, dass ich mich sehr abschirme, dass ich sage, das, was ich tue, kann ich wirklich verantworten und ich tue mein Allerbestes. Dass das manchen Leuten gefällt und anderen weniger gefällt, das ist eine Tatsache, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Dass mein Gesicht manchen gefällt und anderen weniger gefällt, dass manche in dich hineinprojizieren, dass du großartig bist und andere, dass du das Letzte auf diesem Erdboden bist, ist auch eine Tatsache, die nicht wahnsinnig lustig ist, aber leider ist es so. Ja, ich habe dann schon jemanden, der ein bisschen beobachtet, was da ist, ob man auf irgendetwas reagieren sollte. Aber ich persönlich halte mich raus. Ich gebe ehrlich zu, es würde mich wahnsinnig machen.
Aber es ist schräg, dass du auf die frühen Bücher so, also dass die Reaktion so war, weil die handeln ja jetzt nicht um Themen, wo man sagen würde, das sind hochkontroverse Themen, oder?
Nein, ich meine, aber das waren was
ja
anderes
Unterhaltungsbücher.
Gemacht. Ja, genau, darum geht es ja auch. Aber weißt du, ich habe Unterhaltung immer ernst genommen und ich sehe Unterhaltung nicht als etwas, was unter ist, sondern was mit sehr viel Haltung zu tun hat. Und es waren nicht nur Unterhaltungsbücher, es waren einfach Bücher, die darauf ausgelegt waren, dass ich Kinder damit begeistern wollte und ich wollte, dass sie diese Geschichten verschlingen.
Ja, aber wer ist du dagegen?
Die Leute, die sagen, ein gutes Buch muss ein ernstes Problem haben. Ein gutes Buch muss in einer Sprache geschrieben sein, die nicht unbedingt so erzählerisch ist, wie es meine ja. ist. Weil mein Stil ist, ich schreibe geschriebene, gesprochene Worte.
Das finde ich interessant, weil deine Bücher habe ich als Kind gern gelesen. Das waren eigentlich die einzigen Bücher, die ich wirklich tatsächlich bis zum Ende gelesen habe. Und da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt Krieg und Frieden aufschlage oder irgendwas in die Richtung. Glaubst du, dass ein Teil von dieser Kritik motiviert, nennen wir es mal Kritik, nennen wir es mal nicht Hass in dem Fall, weil es sind ja wahrscheinlich keine groben Schimpfwörter direkt auf dich zugeflogen, nehme ich an.
Aber die Unterstellungen aus Kreisen, wo du es nicht vermutet hättest, die haben mich hart getroffen.
Aber glaubst du, dass da eine treibende Kraft mitunter Neid war, dass das so gut funktioniert hat?
Ja, natürlich, weil ich ja vieles ad absurdum geführt habe. Ich habe Leute ad absurdum geführt, die gesagt haben, wir wissen, was ein gutes Kinderbuch ist. Aus verschiedenster Sicht, germanistischer Sicht, wissenschaftlicher Sicht, weiß Gott irgendetwas. Es gibt Leute, die haben Leseforschung betrieben. Was muss man tun, damit Kinder lesen und so weiter. Und ich bin nicht aus einer pädagogischen Richtung gekommen, sondern ich bin aus einer rein publikumsorientierten Richtung gekommen, die gesagt hat, ich arbeite für die Menschen, die dann dieses Buch aufschlagen sollen. Und ich schreibe das jetzt so, dass mein Gefühl ist, die werden das verschlingen. Danke, es freut mich sehr, dass es die Bücher für dich so angekommen sind, weil genau das wollte ich mein Leben lang. Nur gleichzeitig, was damals auch nicht gesehen wurde, war, dass meine Bücher natürlich einiges mitgebracht haben, wie zum Beispiel in der Knickerbocker-Bande eben ein Mädchen, das Oberhaupt der Bande ist, was damals verpönt war. Das darf überhaupt nicht sein. Kein Bub der Welt wird das Buch lesen. Aha. Heute danken wir die jungen Frauen, dass ich damals eben so ein Bild geliefert habe. Ich habe das nicht vom Kopf gemacht. Ich habe das aus mir heraus gemacht. Aber der Neid, absolut. Neid ist übrigens etwas, das eine ganz, ganz große Triebfeder für Hass ist. Und Neid heißt per Definition, ich will das haben, was du hast, aber ich will nicht das Gleiche dafür tun müssen.
Spannend. So wie das ich noch nie gesehen habe, ist natürlich absolut richtig. Ich habe natürlich dadurch, dass ich so Digital Native bin und eigentlich im Internet Dinge mache, seit ich 16 war, schon einiges mit Hass zu tun gehabt. Aber es ist ähnlich wie beim Thomas. So auf Instagram und Facebook, da ist halt meine Community zuhause, die sagen selten was Negatives. Wenn dann irgendein Porträt von mir im Standard ist, dann habe ich gelernt, lese lieber mal nicht die Kommentare. Das war 2018 zuletzt, da habe ich gesehen, okay, es gibt bereits 400 Kommentare, schauen wir es mal an. Hätte ich nicht machen sollen. Also es hat mir wirklich ein bisschen in ein Loch gehabt. Katapultiert, aber das würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen. Ich merke es schon, zum Beispiel bei so YouTube-Videos, die rutschen dann irgendwann in die Suche rein, die Leute stoßen drauf und oft sind es die Kommentare, nicht die, die in den ersten zwei Wochen kommen, die sind meistens positiv, aber die, die dann halt danach irgendwann reinrieseln, die richtig negativ und so ein bisschen Hass erfüllt sind. Hatte ich eine Morddrohung in meinem Leben? Yes! Jemand hat gesagt, ich komme zu dir und stich dich nieder.
Wirklich?
Aber, ja, aber die Person, ich habe dann so ein bisschen recherchiert.
Was war der Inhalt, wo du diese Morddrohung drunter hattest?
Der Inhalt, das war eine direkte Nachricht. Das war einfach sehr allgemein. Ich glaube, es hat auf nichts Bezug genommen. Es war mehr so meine anstrengende Art. Aber okay, ich bin nicht jedermanns Geschmack. Ich habe es damals hat es mir schon Angst gemacht. Aber
niemand ist jedermanns Geschmack.
Richtig. Würde ich die Leute abstechen? Deswegen nein. Aber man gewöhnt sich dann irgendwann dran und ich habe das letztens gehört. Kann nämlich in beide Richtungen auch negativ sein. Gwyneth Paltrow, wir alle kennen sie, die Schauspielerin. Sie ist mit 20 ist Schauspielerin geworden und hat sehr viele, und ihr Agent hat ihr jede Woche so die Rezensionen geschickt oder was die Leute in den Medien über sie schreiben, und sie hat bereits nach 3 Wochen gesagt, na danke, brauche ich nicht mehr. Und hat seitdem, so behauptet sie, nichts mehr über sich gelesen. Und diese Stärke hätte ich gern mal, dass ich sage, gut, ich weiß, da draußen kursiert Meinungen über mich oder über wen auch immer, aber ich lese es einfach nicht. Aber wie geht es dir damit? Weil du bist ja doch nochmal, du sprichst doch jetzt nicht rein zu Unterhaltungsthemen, so wie Thomas und ich, sondern zu ja, was Wissenschaftlichem, was vielleicht in den Leuten was auslöst.
Ja, nein, es ist massiv zweigeteilt. Also es gibt sehr viele Leute, die mir schreiben, wie hilfreich sie das Ganze finden. Ja. Und das sind, also ich freue mich immer an Haxen aus, wenn mir Leute schreiben, du, ich habe da was, mein Vater hat Sorge gehabt wegen der Impfung, wegen die Langzeitfolgen, und dann habe ich denen dein Video gezeigt und dann waren die Fragen für ihn auf einmal geklärt und jetzt hat er sich impfen lassen und hat einen Immunschutz und so. Sowas freut mich natürlich. Ja, und in der realen Welt ist das Feedback unfassbar angenehm. Also alle Leute, die mich ansprechen auf die Videos, sind immer total positiv und sagen, wie schön das ist und wie hilfreich das war und so. Und dann gibt es halt die absolute Kehrseite davon im Internet drin, wo total plattformabhängig sich die Leute dann versuchen zu überbieten, wer den Moder am deppertsten findet. Okay. Was eh okay ist, ja, von mir. Aber man sieht halt auch immer dann, wie das schwankt. Zum Beispiel, ich habe so einen YouTube-Kanal gestartet, wo ich Dinge über Viren erkläre und über das Coronavirus und über Impfstoffe. Der YouTube-Kanal heißt Mega, das steht für Make Europa Gescheit Again.
Ah, und das ist klar. Genial,
Mika. Und da war eigentlich auch immer die Resonanz relativ positiv, aber dann gibt es halt so einzelne Situationen, zum Beispiel, es gibt da so einen Verschwörungsspinner, den Attila Hildmann, der hat mal in seinem komischen Telegram-Kanal gegen mich und meine Videos aufgerufen. Oh, und dann sind natürlich so ein, zwei Tage die allerärgsten Kommentare eingedrungen. Da geht es dann von Beleidigungen, die dieses Podcasts nicht würdig sind, bis hin zu, du bist der Dr. Mengele und so weiter und so fort. Gottes und all das Ganze.
Wahnsinn.
Und da ist aber bei mir, also weil ihr gesagt habt, so, ihr habt die Kommentare gelesen und das hat euch in ein Loch gehauen oder das war sehr unangenehm. Bei mir ist irgendwie so ab einem bestimmten Level an Absurdität, finde ich es eigentlich sehr lustig. Ja. Also ich lese vielleicht 1% von allen Kommentaren, wenn es hochkommt. Okay. Aber was ich schon immer wieder gern mache, ist, dass ich auf YouTube in diesen Ordner gehe, wo YouTube selber potenziell problematische Kommentare rausfiltert. Mhm. Und die lese ich mir dann durch.
Das sind die Highlights.
Und wenn da irgendwas Lustiges dabei ist, mache ich vielleicht eine Instagram-Story drüber. Weil im Endeffekt, also was mich verletzen würde, wenn jemand einen fachlichen Fehler finden würde von einer Sache, die ich eigentlich wissen müsste. Das wäre mir unfassbar unangenehm, wenn mich die Leute jetzt beleidigen oder Ähnliches. Also solange keiner von meiner Haustür auftaucht, ist das
aber für mich relativ vorstellbar. Du hast jetzt etwas angesprochen, entschuldige, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber du hast jetzt etwas angesprochen und ich glaube, da gibt es einen kleinen Unterschied zwischen dir und dem Michi und mir. Du beziehst dich auf Fakten. Das heißt, du beziehst dich auf wissenschaftliche Fakten, hinter denen du auch stehst. Du sagst, ja, es wäre dir sehr unangenehm, wenn du einen Fehler, also wenn dir ein Fehler unterlaufen würde, der eben wissenschaftlich nachweisbar ist. Ich weiß nicht, Michi, wie es dir geht, aber was mir bei den Kommentaren, was mich so getroffen hat, war, dass das, was ich produziere, ist ein geistiges Produkt. Ist aus meiner Fantasie. Und ich fühle mich von diesen Kommentaren oder habe mich damals gefühlt so bedroht gefühlt, sondern dem Motto, keiner wird mich eh mehr mögen. Oder, oh Gott, was da für eine Stimmung ist. Oh Gott, was kann das sein, wie mich das überrollen kann. Oder das, was ich mache, wird niemandem mehr gefallen. Also da kam auch sofort so ein Verallgemeinern draus. Und das hat mich ordentlich betroffen. Vor allem deswegen, weil das, was ich mache, verstehst du, das ist so wie soll ich es aussprechen? Das ist ja doch ein ziemlich nicht fragiles Gebilde. Für mich ist es sehr stabil, aber es ist jetzt kein wissenschaftlich untermauertes.
Also man kann sich auf nichts beziehen, du kannst dich nur auf dich selbst beziehen.
Auf beziehen, genau. Mhm. Und deswegen findet man das dann schon als einen persönlichen Angriff.
Ja? Ja, also das ist ein super Punkt, da hast du sicher recht, weil ich kann ja einen Teil der Verantwortung quasi outsourcen und sagen, schau mal, das ist ja nicht so, als würde ich da sagen, was ich gerade finde, das sinnvoll wäre zu sagen, sondern da ist eine Studie rausgekommen und ich erzähle, was die Studie zeigt. Aber gerade das finde ich ja so arg, dass diese Grenze nicht mehr so da ist, wie ich mir erwartet hätte. Zum Beispiel, in Deutschland hat man jetzt begonnen, junge Leute, die mit AstraZeneca das erste Mal geimpft wurden, ein zweites Mal mit einem RNA-Impfstoff zu impfen, wie BioNTech oder Moderna. Mhm. Und das nennt man dann Kreuzimpfung. Mhm. Und da hat man eigentlich nicht wirklich genau gewusst, wie wirksam ist das. Ja? Weil es dazu die Studien noch nicht gegeben hat und deswegen hat man es bei uns auch noch nicht eingeführt. Aber ich bin jeden Tag da gesessen und habe mir gedacht, weil mich auch unfassbar viele Leute danach immer gefragt haben, hat man schon Daten zur Kreuzimpfung? Und ich habe mir gedacht, wann kommen die endlich raus? Ich war ganz ungeduldig. Und jetzt, vor 2 Wochen, war dann plötzlich der große Tag, dass innerhalb von einer Woche sind gleich 2 super Arbeiten rauskommen zur Kreuzimpfung und wie es da um die Antikörper steht und die T-Zellen und all diese Bereiche der Immunreaktion. Haben mich super gefreut, habe die Studien verschlungen, habe auf Twitter erklärt, was die Studien zeigen, habe die einzelnen Figures erklärt und wo die Schwachstellen sind und so. Auf Twitter selber total positive Resonanz, alle ganz happy, dass sie sich jetzt auskennen, dass sie jetzt mehr wissen. Und dann hat mich eben auch eine Zeitung, die als Qualitätszeitung gilt, und ich glaube, wir reden eh über dieselbe Zeitung, angerufen und gesagt, du, ich habe gesehen, du hast die Arbeiten gelesen, magst du was drüber sagen, wir machen so eine Corona-Frage. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht, ich erkläre, was die 2 Studien zeigen. Und haben wir eigentlich erwartet, dass dann die Leute das auch eher so aufnehmen. Ah, cool, dass da jetzt Daten gibt. Es ist interessant zu wissen, wie das Immunsystem darauf reagiert. Und ich war dann fast, mich hat es jetzt nicht verletzt oder so, aber ich war total überrascht, dass eigentlich alle Kommentare, nicht alle, aber fast alle Kommentare, oder sagen wir so, ich habe keinen Kommentar gefunden, der sich wirklich auf den Inhalt bezogen hätte, auf die Studien. Ich habe ausschließlich Kommentare gefunden, die entweder unterstellt haben, das wäre irgendeine Regierungspropaganda oder weil ich immer sage, das sind die Dinge, die wir wissen, das sind die Dinge, die wir noch nicht wissen. Die Kommentare, die sagen auf Deutsch, man weiß nicht. Und auch Kritik an mir, dass ich mich überhaupt dazu äußere. Und das fand ich weird. Also da habe ich das Gefühl gehabt, Man ist nicht mehr an dem Punkt, wo man sagen kann, ich zeige jetzt einfach, was die neuen Daten sind, sondern in dem Moment, wo du das machst, das, was dann eigentlich Thema der Kritik ist, bist dann erst recht du als Person und die Tatsache, dass manchen die Daten nicht gefallen vielleicht. Das kenne ich so nicht von Zeiten vor der Pandemie. Da hat man, wenn ihr was gesagt hat, schon oft Bezug auf das genommen, was ihr eigentlich gesagt.
Woran liegt es? Regen Sie die Leute einfach so gerne auf, dass sie das dann gar nicht da jetzt ganz genau durchlesen und dann irgendwie eine Meinung dazu abgeben, die normal ist, sondern einfach gleich in die Tastatur hauen und sagen, das ist eine Chance?
Jo, das mag in Wien vielleicht ein Faktor sein, okay. Aber nein, ich glaube allgemein, sehr viele Leute sind sehr frustriert,
ja.
Und sehr viele aus sehr gutem Grund. Wenn sie, weiß ich nicht, meines finanziell ist ja für viele eine Katastrophe.
Ja, klar.
Ich war selber phasenweise unfassbar frustriert, einfach weil ich nicht damit klarkomme, den ganzen Tag in meinem Arbeitszimmer, das eigentlich so zu 70% auch mein Schlafzimmer ist, zu arbeiten, nicht rauszukommen, nicht trainieren zu können, was ich total brauche für mein psychisches Wohlergehen.
Ja.
Und ich glaube, dieser Frust von Leuten, die von der Pandemie eigentlich gar nichts mehr hören wollen, der wird halt sehr schnell projiziert auf die Leute, die sich zur Pandemie äußern.
Verstehe, ja, irgendwo muss es ja vielleicht raus, aber das tut mir dann leid für dich, dass das gerade bei dir ist.
Wie gesagt, mir ist wurscht.
Also mir ist wurscht, und dann ist es gut aufgehoben.
Aber ich finde es überraschend. Also es wäre was anderes, wenn ich das Gefühl hätte, dass das die Realität widerspiegelt. Es gibt da so Arbeiten, ich habe leider die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es gibt so Arbeiten zu Hass im Netz, und das war jetzt nicht direkt Hass, ja, das war eher Kritik, die ich als sehr unsachlich empfinde.
Ja.
Über den richtigen Hass können wir dann auch gerne noch reden. Aber es gibt so Arbeiten, die gezeigt haben, dass ein sehr großer Prozentsatz von dem, was man als Hass-Postings bezeichnen würde, von einem extrem kleinen Prozentsatz an Accounts kommt.
Spannend.
Und das heißt, ich glaube, man gibt sich, wenn man so durchliest, was gepostet wird, man gibt sich sehr schnell der Illusion hin, zu glauben, das ist die vorherrschende Meinung, was man da liest. Aber ich glaube, da täuscht man sich. Weil in Wirklichkeit, wenn ich etwas unfassbar toll finde, was ich im Internet sehe, dann schreibe ich vielleicht super cool.
Yeah.
Wenn ich etwas okay und interessant finde, dann schreibe ich meistens gar nichts. Und wenn ich jemanden total furchtbar finde, dann kommentiere ich. Und dann kommentiere ich nicht nur einmal.
Du machst es tatsächlich. Du schreibst da gerne Kommentare. Verstehe ich das richtig?
Nein, eigentlich nicht.
Das war jetzt einfach nur so dahin gesagt. Hast du schon mal, Thomas, jetzt zum Beispiel einen Hasskommentar verfasst? Hast du einen geheimen Account? Hier kannst du es ja sagen.
Nein, ich habe keinen Hasskommentar gemacht. Ich habe keinen Das habe ich nicht gemacht. Mich hat etwas wirklich einmal sehr aufgeregt vor gar nicht allzu langer Zeit, als jemand gepostet hat, dass er hier sagt, damit sich alle aufregen, er raucht sehr gerne, obwohl er Sport betreibt. Und er trinkt auch gerne, er feiert auch richtig und trinkt auch gerne und dies und jenes. Und das hat mich wirklich aufgeregt.
Eine Person hat das auf Instagram gepostet, unabhängig vom Thomas. Das war aber ein Posting auf der...
Über dich?
Über sich selbst. Okay. Ganz stolz. Und ein Foto eben, wo Rauch in die Kamera geblasen wurde und so weiter. Und am nächsten Tag wurde dann auch noch gesagt, Wahnsinn, so viele tolle Likes und so viele Kommentare. Ich muss mehr solcher Fotos posten. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Aber ich habe dagegen nicht protestiert, sondern... Ich habe dann das genaue Gegenteil gemacht. Ich habe mich fotografiert mit einer Espresso-Tasse und habe gesagt, damit sich alle aufregen können, ich möchte hier sagen, dass ich nie in meinem Leben geraucht habe, obwohl ich Sport betreibe, dass ich feiern kann und es dann nicht unbedingt krachen muss, dass ich gern ein Glas Wein oder so etwas trinke, aber trotzdem noch nie in meinem Leben betrunken war, dass ich der absolute Streber in der Schule war, stolz darauf bin und immerhin 50 Millionen Leser auf der ganzen Welt habe. Und dass ich sage, und jetzt hoch die Tassen darauf, und das ist ein zweites Bild von mir, wo ich den Espresso trinke, Ende. Und erstens mal ist es meine tiefe Überzeugung, was ich hier gemacht habe. Warum ich das gemacht habe, weil ich es wirklich, mich wirklich aufgeregt hat, dass jemand propagiert. Jeder kann rauchen, so viel er will. Es ist jedermanns Sache. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, würde ich es heute nicht mehr propagieren. Ganz besonders dann nicht, wenn du sehr viele junge Leute ansprichst. Und dann sage ich, ich bin ein bekennender Streber. Weil ich sage, ich verstehe nicht, was an Leistung falsch sein soll. Und ich werde jeden ermutigen, den Weg zu gehen, den er oder sie gehen will. Punkt. Und ich bin damit recht weit gekommen.
Ja.
Und das wollte ich ausdrücken.
Du hast gut darauf reagiert, weil du hast quasi das Posting ein bisschen nicht parodiert, aber du hast das nachgeahmt auf deine Art und Weise.
Genau.
Und die Person hat dann ebenfalls darauf reagiert. Ja, kann man machen.
Und es ist auch sehr sympathisch. Und ich glaube auch, es gibt Leute, die provozieren ja unfassbar gern. Ich kenne die Motivation nicht gern, aber...
Doch,
aber
das, darf ich dir kurz sagen, warum? Ja. Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche. Ich möchte dir nur sagen, weil mich das auch so aufregt. Warum provoziert, also warum machen das Leute? Sage ich dir ganz genau. Likes, Follower und es gibt jede Menge Leute, die sagen, na endlich sagt das jemand. Und das ist ganz bewusste Provokation, die breitenwirksam ist.
Genau, aber da muss einem halt auch bewusst sein, dass was die Person halt damit erreichen will, ist, dass man dann wütend wird. Das ist ja im Sinne dieser Person. Die macht ja nicht dieses Post und denkt sich, jetzt werden lauter Leute da sitzen und sagen, mal schön, ja, das sehe ich auch so, sondern die wollen ja. Ich meine, Thomas Breziner, das ist ein Name, den man kennt, sage ich mal. Das ist ja für mich als einen No-Name, ist das ja die größte Ehre, wenn ich was poste, was so provokant ist, dass die österreichische Royal Society an den Punkt kommt, dass sie darauf eingeht. Also das wäre... Das ist ja wie eine Auszeichnung für manche. Es gibt ja die klassischen Trolle und nicht jeder, der provoziert, ist ein Troll. Aber die kommen nach Haus, die setzen sie zum Computer, dann trinken sie vielleicht ein, zwei Bier und dann sagen sie, was kann ich Orges schreiben, um von irgendwem einen Response zu bekommen, weil es ihm so in die Finger brennt, dass er gar nicht anders kann. Und das ist, glaube ich, häufig dann wirklich ein Gefallen, den man den Leuten tut. Und das, ich glaube, da macht man einen Riesenfehler, wenn man dann wirklich drauf eingeht. Wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, da ist eine Falschaussage getroffen worden, die andere glauben würden, wenn sie es lesen, dann sehe ich überhaupt keinen Sinn darin, darauf zu antworten. Dann würde ich das so stehen lassen.
Genau.
Das tut ihnen ja viel mehr weh.
Und aber will man nicht manchmal trotzdem mal Rache?
Ja, aber es ist eben nicht Rache. Man spielt ihnen ja in die Karte.
Ach so.
Eigentlich die einzige Art von Hasskommentar, auf die ich antworte, weil mir das ganz großen Spaß macht, ist, wenn das ein elendslanger Artikel ist, der nur ausführt 500 Gründe, warum Martin Moder ein Trottel ist, mit einem oder zwei Worten zu antworten. So, nur kurz, deine Mutter. Und die Sache ist erledigt.
Ja,
das macht mir Spaß, das gefällt mir. Aber in Wirklichkeit, in der Regel antworte ich gar nicht, weil ich einfach gar nicht will, dass die wissen, dass sie zu den auserwählten wenigen Prozent von denen können, die ich tatsächlich gelesen habe.
Also ja,
Das ist mir am angenehmsten.
Es gibt eine Person, die schickt mir manchmal so routiniert spät nachts gemeine E-Mails.
Ja. Aber glaubst du, ist der Alkohol im Spiel?
Wahrscheinlich.
Was mir die Pandemie gelehrt hat, ist, ich meine, ihr habt beide ein großes Publikum. Ja? Das heißt, angenommen 0,1% der Leute, die vorm Computer sitzen, sind besoffen oder haben irgendwelche diagnostizierbaren Probleme, dann sind das noch immer hunderte Leute, die da alle Postings sehen.
Ja.
Und das muss einem schon bewusst sein.
Ja, aber ich habe jetzt diese E-Mail-Adresse der Person und die verwende ich halt immer, wenn ich irgendwie bei irgendeinem Newsletter anmelden muss. Genau, ich weiß nicht, wie viele E-Mails der jetzt am Tag wegen mir kriegt. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz okay, aber das ist so meine stille Rache.
Das ist voll okay, das ist die großartigste Idee, die ich seit Jahren gehört habe.
Finde ich auch grandios. Aber weißt du was, wie gesagt, nicht drauf zu reagieren, Martin, meine Ersatzgroßmutter hat den wunderbaren Spruch, nix sagen ist die Leute schlagen.
Oh,
das ist so klug.
Sehr weise.
Weil viele werden wahnsinnig, wenn du nicht drauf reagierst, was immer sie tun. Und ich glaube, also ich muss schon sagen, dieses Hass im Netz, was ja auch ein weiterer Begriff ist, jetzt ist jeder von uns steht in der Öffentlichkeit und weiß, was das bedeutet. Aber natürlich der Hass, der bei Jugendlichen, bei Teenagern zeitweise geht, also das kriege ich ja auch mit aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wo ich sage, boah, also da schnallst du ab, was da passieren kann. Das halte ich für mehr als bedenklich.
Mhm. Was passiert da? Ich habe gar nicht so den Einblick in die Welt der Jugendlichen.
Da wird Mobbing untereinander gemobbt. Ja, natürlich. Also, und wie? Also, das ist passiert.
Aber nicht okay.
Bitte?
Das ist aber nicht okay.
Natürlich ist es nicht okay. Und ich glaube nur, dass das Problem auch nicht gelöst ist, dass es nicht okay ist, sondern ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Rundum, dann sind wir wieder mal bei der Schule, weil zu Hause, glaube ich, können die meisten auch noch nicht so damit umgehen, aber dass du den Umgang damit lernst. Wobei ich jetzt wirklich sagen muss, ich schirme mich also persönlich ab, weil ich weiß, dass es mich trotzdem trifft. Und auch genau das, was du sagst, Martin, das ist eine kleine Gruppe, aber trotzdem ist es irgendwie bedrohlich. Ich habe einen Freund, einen Regisseur, der ist wirklich erfolgreich, der hat am Broadway inszeniert. Der liest keine Kritiken. Und er tut es wirklich nicht. Weißt du warum? Weil er sagt, ich werde high von jeder guten Kritik und jede schlechte Kritik trifft mich bis ins Mark. Deswegen auch. Und er sagt, wenn ich nicht high werde, weil ich auch die guten nicht lese, erfahre ich auch nichts von den schlechten und sie treffen mich nicht. Er hört aber sehr wohl auf die Leute rund um sich, auf sein Umfeld, das ihn nicht schmeichelt, sondern das sich kritisch mit ihm, also ehrlich mit ihm auseinandersetzt. Und das tue ich auch.
Das ist, glaube ich, die beste Position, die man einnehmen kann, wenn man in einer Situation ist, die das erlaubt, dass man sagt, ich weiß genau, wer die 10 Leute sind, auf deren Meinung ich wirklich viel Wert lege. Und auf die frage ich dann und auf die höre ich dann. Und alle anderen, die sich dazu äußern, sind kann man für sich selbst definieren, sind komische Leute, die einem eigentlich völlig egal sein können. Und da tut man sich wirklich einen Gefallen. Ich glaube, man muss halt so ehrlich sein, dass man in diesen Kreis von 10 Leuten, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, ja, ist natürlich eine Schnapszahl, nicht aus Eitelkeit die reinsetzt, von denen man weiß, dass einem sagen, was man hören möchte.
Ja.
Aber ich kenne das zum Beispiel von mir selber, wenn ich mal bei irgendwas unsicher bin, wenn ich vor irgendeinem ethischen Dilemma stehe, dann weiß ich genau, wer sind die 3 Leute, von denen ich weiß, dass sie zum einen bessere Menschen sind als ich, dass ihr ethischer Kompass eine ähnliche Orientierung hat wie meiner. Und das hilft dann unfassbar weiter. Aber da auf irgendwelche Leute zu hören, die man vielleicht gar nicht kennt, die einem selber gar nicht kennen, das halte ich für einen Irrweg.
Ja, aber du, eine Freundin von mir, die aus meiner Sicht wirklich viel bewegt auf dieser Welt, die hat eingestellt ihren Namen eben, sodass ununterbrochen durchkommt, was alles über sie erscheint. Und da erscheint vieles. Und da siehst du, bei der sehe ich zum Beispiel auch, dass sie sich freut natürlich über die positiven Sachen und über alles, was jetzt kritischer ist, ich würde es jetzt nicht einmal sogar negativ, aber kritischer ist, dass sie das wahnsinnig trifft. Und die ist im Endeffekt ein Spielball, hier hinher, hinher, hinher. Und da sage ich, im Endeffekt kann sie verantworten, was sie tut. Und ich glaube, darauf kommt es im Endeffekt an. Und dass man schon die Leute rund um sich haben, die ein Korrektiv bilden. Ein ehrliches, klares Korrektiv, das eben auch eine gewisse Distanz vielleicht einnehmen kann, um den Blick anders auf dich zu werfen und die dir das auch kommunizieren können.
Ja,
Ich glaube, wo das Ganze schwieriger wird, ist, wenn Lügen verbreitet werden. Ja. Weil auf Lügen nicht zu antworten, kann als Bestätigung auch wahrgenommen werden.
Stimmt.
Also ich kenne das ja, wie gesagt, also sachliche Kritik an meinen Corona-Themen kommt wirklich, wirklich wenig. Die allermeiste Kritik, die kommt, sind Behauptungen, von wem ich angeblich Unsummen bekomme, um das zu sagen, was ich sage. Also da gibt es wirklich auf Telegram, da kursieren Bilder, wo die Geldströme eingezeichnet sind von der EU, vom ORF, von Sebastian Kurz persönlich. Ich habe einen Instagram-Post gemacht, wo ich das geteilt habe. Und ich weiß nicht mehr, was ich dazu geschrieben habe. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Weil auf der einen Seite denke ich mal, na sicher kriege ich Geld vom ORF, bitte. Ich bin mit den Science Busters im Fernsehen, ich bin bei Funnies Friday, ich habe bei FM4 mit den Science Busters eine Kolumne. Das heißt, die kann mich nicht herstellen und sagen, ich kriege vom ORF kein Geld. Aber die Behauptung ist ja, dass mich der Wrabetz anruft und sagt, Martin Mora, sag morgen auf YouTube, dass die Impfung super ist und dass nicht in 3 Jahren alle tot sind, die sich impfen lassen. Das ist ja die Behauptung, die kann man natürlich fachlich nicht entkräften. Und wenn ich sage, das stimmt nicht, dann werde ich 0% von denen überzeugen, die solche Dinge behaupten. Und die Dinge werden natürlich weiter kursieren. Das heißt, das Einzige, was ich da machen kann, ist ein Instagram-Post, weil ich das Bild sehr lustig finde. Aber sonst sind mir die Hände gebunden. Ich weiß natürlich nicht, was ich...
Es ist auch die... Aber das, was du sagst, das stimmt schon. Ich bin auch einmal in so eine Sache reingekommen, wo plötzlich über mich stand, dass ich in die Politik gehe. Und und da kamen dann auch eben Aussagen, wieso ich das tue und das kann ich nicht verantworten. Und es war nichts davon wahr. Null, null, null. Es ist in einer Zeitung erschienen. Aus einem ganz nichtigen Grund. Und ich habe damals auch sehr, sehr humorvoll, es hat mich damals schon getroffen, auch die Reaktionen, muss ich dazu sagen. Und ich habe damals eben auch auf Instagram, aber auch in einer Story reagiert, aber eher sehr humorvoll reagiert. Und im Endeffekt habe ich dann drunter geschrieben, bevor ich in die Politik gehe, soll lieber Tom Turbo Verkehrsminister werden. So etwas. Das war dann ein richtig guter Abschluss und auf denen kamen so unglaublich viele. Ja, das wäre eine gute Idee, endlich und weiß Gott was alles. Also, das war gut. Ich habe in Deutschland kenne ich einen Schauspieler, der war eine Zeit lang auf der Bild-Zeitung, auf der Titelseite mit also ganz wüsten Sachen, was er gemacht hat. Der war so verzweifelt, der hat das Haus nicht mehr verlassen. Es war alles nicht wahr, also okay, so wie es war. Oder verdreht oder sonst irgendetwas. Er hat das Haus nicht mehr verlassen. Über längere Zeit hat er auch geglaubt, dass er keine Engagements mehr kriegt und so weiter und so weiter. Was er dann mir erzählt hat, war Folgendes. Also er war völlig fertig. Die Sache, die dann passiert ist, war etwas anderes, dass er dann draufgekommen ist, nach, weiß ich nicht, 2 Monaten oder irgendwas, hat er zum ersten Mal wieder eine Einladung zu einem Abendessen eingenommen und dort waren mehr Leute und da ist er hin, wirklich so unter dem Motto, oh Gott, was wird geschehen? Nichts ist geschehen. Null. Während des Essens sagt plötzlich jemand einer, du sag mal, was machst du da eigentlich? In letzter Zeit, du stehst so viel in der Zeitung. Sag, was machst du da Tolles Neues? Er hat den angeschaut und gesagt, wie bitte? Und er hat gesagt, ja, ich weiß nicht genau was, aber mir ist auch erzählt worden, dass in letzter Zeit, dass du da so viel... Da hat er gesagt, es ist ihm gedämmert, dass die Leute zum Großteil nicht mal mitgekriegt haben, was es ist.
Ja.
Trotzdem, es war nicht wahr. Er konnte es nicht dementieren, er konnte nichts machen. Er hat wirklich drunter gelitten. Hat es ihm geschadet? Nein. Hat es ihm persönlich geschadet? Es hat ihn über Monate, hat er sich entblößt gefühlt, nennen wir es einmal so. Und die Angst auch, wie das beruflich bei ihm weitergeht. Nach 2 Jahren kam ein anderer Journalist und hat gesagt, wir wissen, dass diese Geschichte nicht gestimmt hat und wir wollen jetzt eine Richtigstellung machen.
Oh.
Hat er abgelehnt.
Weißt du
warum?
Nein.
Er hat gesagt, wozu noch einmal aufwärmen?
Das stimmt aber. Wozu? Ja, eigentlich ja.
Nicht mehr drüber reden. Er hat es abgelehnt und bis heute ist er froh darüber und er ist nach wie vor sehr, sehr erfolgreich.
Interesting.
Ja, er hat gesagt, nein, nicht mehr groß werden lassen. Gar nicht.
Das stimmt.
Also das hat mich auch, habe ich auch sehr interessant gefunden.
Was wahrscheinlich auch schwierig ist, ist die Frage, ab welchem Ausmaß von Drohung man sich tatsächlich drum kümmern sollte. Michi, wenn du sagst, du hast Drohmails schon behalten.
Ja, aber habe ich was, nein, ich habe es dann nie so ernst genommen, aber natürlich sollte man sowas eigentlich ernst nehmen. Ich glaube, mir war es dann halt immer zu mühsam, dass ich da jetzt wohin. Aber mittlerweile ist das, im Internet habe ich letztens eine ganz tolle Seite entdeckt. Du kannst da einfach Tweets und so weiter einschicken und die kümmern sich für dich um die Anzeige.
Ah, super.
Ich dachte mir so, zumindest in Deutschland gibt es das. Und ich dachte, das ist eigentlich nicht schlecht, weil man muss den Leuten näher bringen, dass man nicht absolut alles, was man sich denkt, sofort sagen kann. Ja. Natürlich ist es oft schwierig, wenn die nicht mit dem Klarnamen drin sind, aber trotzdem kann man die Leute dann irgendwie erreichen und ihnen zumindest ein bisschen Angst machen und so einen kleinen Schreckschuss erteilen, damit die das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber ja, also wenn die Leute was wirklich Schlimmes schreiben, markieren sie mir meistens nicht. Wenn ich dann wenn ich selbst ein bisschen im Öl bin, ein bisschen eindieselt und meinen Namen google, dann finde ich schon Dinge. Aber das passiert nicht allzu oft. Das mache ich einmal im Jahr, spät nachts. Und das ist natürlich, also wenn du auf Twitter zum Beispiel jetzt Thomas Breziner eingeben würdest, kommen sicher auch Meinungen, wo die Leute, die nicht markiert haben, sondern wo halt einfach jetzt jemand was rausballern will. Aber ich glaube, da muss man schon sehr in einer bestimmten Stimmung sein, dass man sagt, das will ich jetzt hören, das will ich jetzt wissen. Und in so einer Stimmung war ich zum Glück schon lange nicht mehr.
Ja, natürlich kommen da jede Menge Gemeinheiten oder sonst etwas. Und ich sage dir, das Gesicht, das wir haben, steht, gefällt manchen und manchen überhaupt nicht. Und manche finden es großartig, sich darüber lustig zu machen oder zu sagen, was man für ein Volltrottel ist.
Aber viel in der Mitte gibt es nicht, kommt einem vor. Also zumindest beim Corona-Thema.
Nein.
Also, weil die Mitte äußert sich nicht. Mir wurde geraten, wie diese ganze Corona-Geschichte auf einmal so populär geworden ist, die ich da gemacht habe, wurde mir geraten, dass man möglichst darauf achten sollte, dass man meine Adresse nirgends findet.
Ja.
Das habe ich gemacht, man findet meine Adresse nirgends. Aber ich habe zum Beispiel so andere Postfächer jetzt im Impressum stehen und da werden immer wieder Sachen hingeschickt.
Geschenke, Pralinen?
Mitunter. Okay. Und ich kriege dann immer Bescheid gegeben von jemandem, der da zuständig ist, was so gekommen ist. Und da, ich weiß nicht, hat er mich letztens angerufen, hat er gesagt, du, es sind wieder zwei Sachen gekommen. Ein Strauß Blumen und ein Brief mit der Aufschrift an das Arschloch von Stieg 5. Und das zeigt irgendwie so schon voll diese... Ja. Diese Dichotomie, ich weiß nicht, vielleicht waren die Blumen auch voll Antrags, weißt du ja nicht.
Möglicherweise.
Aber also annehmen würde ich nie. Aber etwas.
Genauso, wenn da jemand was zum Essen schenkt.
Nie. Nicht in 100.000 Jahren. Und nicht weiter schenken. Wir haben es auch gegessen. Wir haben es auch gegessen. Keine Sorge. Aber,
ich habe genau geschaut, ob es das als erstes ankommt.
Also ich glaube, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und dann gibt es schon eine Sache, und die ist rechtlich. Also es geht schon einmal darum, wenn Dinge behauptet werden, die einfach die rechtlichen Grenzen überschreiten, ganz egal, woher sie kommen, wenn sie nachvollziehbar sind. Meine Sache ist, das ist dann wirklich eine Sache, die man anzeigt oder mit einem Anwalt bespricht oder sonst etwas. Also Grenzen gibt es selbstverständlich schon. Und dafür gibt es auch ein Recht.
Ja, finde ich gut.
Also auch die persönliche Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist eine Sache. Nur das Problem bei Hass im Netz ist ja, dass du dem nicht wirklich oft nachgehen kannst und es nicht wirklich genau nachweisen kannst.
Aber auch nicht willst, weil warum sollte ich, wenn es heißt nachgehen, warum sollte ich Wochen meiner Zeit mich damit beschäftigen möchte für einen Tweet, den jemand innerhalb von 5 Sekunden nachdenken oder eben nicht nachdenken abgesetzt hat, das wäre fast schade drum.
Ja. Vollkommen richtig. Es bleibt, also meine Überzeugung bleibt, wir gehen unseren Weg.
Aber ich glaube auch, wir haben es, Michi, wie alt bist du?
Ich bin 28.
Gerade wollte ich sagen, ich glaube, es ist leichter, wenn man über 30 ist. Ich glaube, 28 sind, weil ich meine, die Phase, in der es einem wirklich wichtig ist, was die anderen über einen denken, da sind wir, glaube ich, schon mal grob drüber.
Ich bin 58.
Ja, das ist mir doch immer wichtig, Mann. Nicht in allem, aber doch.
Nein, also ich sage dir ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so abgehoben ist, dass man sagt, mir ist das vollkommen wurscht, was jemand anderes sagt.
Aber wenn heute eine random Person zu dir herkommt und sagt, Herr Thomas, du bist urschier, dann wird das weniger Einfluss auf dich nehmen, als wenn du 16 bist und eine Person zu dir herkommt und sagt, du bist Durchschiach.
Würde ich annehmen. Ja, sage ich dir und etwas, als ich begonnen habe, viel zu posten, kam von einigen Seiten, oh, ist der alt geworden. Das hat mich am Anfang gekratzt, mittlerweile ist mir wurscht. Aber ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, man hat ja auch so ein anderes Selbstbild. Ja, natürlich bin ich nicht mehr 38 mit dunklem Haar und so weiter. Aber das war am Anfang, waren das so Sachen, und da waren auch relativ bissige Sachen, wo ich markiert war, das weiß ich, das habe ich mitbekommen. Heute ist mir vollkommen wurscht. Vollkommen, ganz im Gegenteil.
Du hast auch leicht reden, Thomas, weil in deinem Alter gibt es kaum jemanden, der so gut ausschaut.
Danke.
Also, nur, dass die Podcast-Hörerinnen und Hörer das auch, damit denen das auch bewusst wird. Aber ja, also ich glaube, diese ganze digitalen Mobbing-Sachen, wenn man sie jetzt nicht Hass nennen will, ich glaube wirklich, dass wir da in einer Situation sind, wo wir uns eigentlich sehr leicht denken können, das kann uns egal sein, oder verhältnismäßig das denken können.
Aber wir haben etwas auch ausgedrückt, es ist uns nicht ganz egal. Ja. Deswegen versuchen wir es doch abzuschirmen, soweit es geht, oder?
Es wird mich auch. Ich habe halt in den letzten 12 Jahren, wo ich das mache, eh schon viel gehört. Ich denke mir, es könnte mir jetzt eh niemand mehr was sagen, was ich noch nicht über mich weiß. Noch keine Meinung.
Dann ist es zumindest interessant. Dann ist zumindest 12 Jahre vorher keiner auf die Idee gekommen.
Richtig. Dann ist zumindest.
Aber weißt du, was ich schon sage? Also allen, die uns heute zuhören, nicht schlucken, wenn sowas passiert. Denn wenn man es schluckt, glaubt man es vielleicht auch noch irgendwann. Es ist viel besser, mit jemandem darüber zu reden. Ja, das halte ich für ganz wichtig. Denn selbst wenn man betroffen ist, relativiert es das.
Mhm. Genau, weil auf jeden Depp, der einen schreibt, wie deppert man selber ist, gibt es genug Leute, die glauben, dass man leiwand ist. Und so vielleicht sollte man die dann um eine zweite Meinung fragen.
Genau, so ist es.
Ah, das ist schön. Also ich würde sagen, zu diesem Thema habe ich einiges gelernt. Ich habe auf jeden Fall Durchblick.
Ja.
Herzlichen Dank dafür.
Herzlichen Dank. Und Martin, zur Abschlussfrage ist immer an unsere Gäste, bitte. Wo kann man mehr von dir erfahren? Also gut, wir haben jetzt schon erfahren, dass wir deine Adresse nicht hören. Die werden natürlich normalerweise immer bekannt geben an dieser Stelle. Nein, wo kann man mehr über alle deine vielen Aktivitäten sehen und hören?
Ja, sehr gern. Wenn man auf YouTube Hasskommentare für mich hinterlassen möchte, dann findet man diese unter dem Kurzlink mega.video. Ansonsten Instagram, Twitter, Facebook, Martin Moder eingeben, da findet man mich auch.
Super. Wunderbar, schön, dass du heute da warst. Wir danken euch fürs Zuhören, empfehlt unseren Podcast weiter, postet ihn, verschickt ihn an alle, die ihn hören wollen. Jeden zweiten Sonntag eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.